Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Redet über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
Hallo, da sind wir wieder heute mit Dirk Schiemann und reden über Backgammon. Du als Backgammon-Coach, Buchautor und Kapitän der deutschen Backgammon-Nationalmannschaft. Wie wird man Kapitän der deutschen Backgammon-Nationalmannschaft, beziehungsweise wie verbreitet ist Backgammon außer zu Hause im Spielschrank und in Stammkneipen?
Ja, es ist, da gibt's eine ziemliche Diskrepanz. Erstmal, Backgammon ist eigentlich sehr weit verbreitet, insbesondere auch in Ländern, also im Nahen Osten, Türkei, und da gehört zum Kulturgut. Hier ist es eigentlich auch verbreitet, aber also es gibt weltweit, ich weiß nicht, 30 oder 40 Millionen Backgammon-Spieler. Also es ist schon eine gute Verbreitung, nur das Problem ist die Diskrepanz zwischen eben den Leuten, die mal im Café spielen, und jetzt wirklich dem Wettkampf-Backgammon. Da gibt's halt, da sind wir halt nicht so toll aufgestellt, zumindest jetzt noch. Also es gibt große Turniere und der Verband hat auch mehrere hundert, der Deutsche Backgammon-Verband hat auch mehrere hundert Mitglieder, aber dieser Schritt vom einfach nur mal so zum Spaß spielen und zum ernsthaft drangehen, also das ist schon ein Riesenschritt, und ist ein bisschen besser geworden durch das Online-Backgammon. Also es gibt auch es wird sehr viel online mittlerweile gespielt, auf Servern, und da kommen immer mal wieder Leute, die das so toll finden online, dass sie dann auch mal live spielen wollen, und insofern ist es klein, aber stetig wachsend, würde ich sagen.
Also würdest du nicht sagen, dass Backgammon-Board im Stammcafé, in der Stammkneipe, ist die Einzugsdroge, sondern eher das Online-Backgammon?
Ja, jetzt schwierig zu sagen, aber das Online-Backgammon hilft auf alle Fälle. Und Backgammon hat halt auch viele Seiteneinsteiger, gerade vom Schach und so. Der erste Schritt ist erstmal immer, dass Leute überhaupt, dass denen klar werden muss, wie viel dahinter steckt. So, wenn jetzt so ein Schachspieler kommt und er merkt, beim Backgammon habe ich keine Chance gegen einen guten Spieler, heißt es ja, dass da auch irgendwas dahinter stecken muss. Und so hat man natürlich auch Seiteneinsteiger. Was wir nicht haben, ist irgendwie so eine Jugend, oder weil wir auch keine Vereinsstruktur haben in dem Sinne. Wir haben zwar ein paar Backgammon-Treffs, gerade in Großstädten, aber eben diese Vereinsstruktur.
Ah, okay. Was aber nachvollziehbar ist, wenn das ein Spiel ist, was so, wie gesagt, aus Omas Spielschrank oder dem Café kommt, ist das Café die Jugendstruktur, würde ich sagen, je nachdem, was für ein Café das ist. Du hast gerade eben gesagt, man gibt's große Turniere oder man spielt auf Turnieren, wenn man was professioneller spielt. Wie sieht denn das aus? Ich meine, du sagtest mir im Vorgespräch auch, es gibt sowas wie eine Weltrangliste oder
ja.
Top Ten sozusagen.
Ja, es gibt.
Wie komme ich da rein?
Ja, das läuft über Spielstärke, weil Backgammon ist natürlich wie mittlerweile alle Spiele von Computern dominiert. Also die Programme spielen besser als jeder Mensch. Und der Computer ist, das Programm ist sozusagen Schiedsrichter. Also auf Live-Turnieren muss man sich das so vorstellen, ich laufe da immer mit meiner Action-Cam rum und zeichne jedes Match, was ich spiele, auf, gebe das dann in den Computer ein, mache Analysen. Und der Computer spuckt mir dann raus, wie viele Fehler ich gemacht habe, und gibt mir eine Bewertung für mein Spiel. Und diese Spielstärke-Weltrangliste, die wird dann dadurch generiert, dass man halt guckt, wer halt laut Computerprogramm am besten spielt, am wenigsten Fehler macht.
Also tatsächlich nicht so, wer wen geschlagen hat und so weiter, sondern wer am wenigsten schlecht gespielt hat, sozusagen.
Ja, genau. Am wenigsten schlecht ist gut formuliert, weil wir noch immer ziemlich weit davon entfernt sind, das Spiel irgendwie annähernd perfekt zu spielen.
Okay, wie nah denn dran?
Ja, schwierig zu sagen. Also, wir spielen schon ganz ordentlich, aber gegen das Programm an sich hat man auf die Dauer keine Chance. Aber das kennen die Schachspieler ja auch.
Ja, und beim Schach, wie, ich meine, da gibt's ja immer mal wieder, irgendein Mensch schlägt irgendein Computerprogramm, da gibt's ein neues Computerprogramm, dann hat keiner mehr eine Chance. Bei euch hat sich noch kein Upgrade durchgesetzt, weil die aktuellen gut genug sind, oder gibt's?
Erstmal, dass also Menschen kommen da immer noch nicht nah dran. Das Programm ist schon sehr gut und du musst dir das auch vorstellen, wir sind eine kleine Szene und ein gutes Programm zu machen ist nicht so einfach und dann will man ja auch Profit machen. Das heißt, erstmal gibt es schon ein gutes Programm, also hat jetzt nicht Google irgendwie Interesse, noch ein besseres zu machen, weil das, was es jetzt auf dem Markt gibt, sowieso schon jeden schlägt. Und ich denke mal, am Ende ist es eine Frage auch des Geldes, wie bei so vielen Dingen, dass da keiner irgendwie Interesse hat, nochmal richtig reinzustecken und es noch besser zu machen, was ich natürlich begrüßen würde.
Also Leute, anstrengen, das Begem-Programm schlagen und dann mit Google darüber verhandeln, dass man ein besseres machen könnte, weil man hat das ja geschlagen.
Viel Glück damit.
Nun gibt es ja auch verschiedene Spielweisen, Arten von Backgammon. Welches davon ist denn das, was man so bei Turnieren spielt, also das populärste, und was ist davon nice to have?
Ja, ich kenne eigentlich nur eins. Also es gibt ja auch einen Weltverband und die Spielregeln, nach denen gespielt werden muss. Und das ist eben das, was ich beschrieben habe. Es wird halt mit dem Verdopplungswürfel gespielt, die Zählweise mit den Gammons, und das ist halt alles einheitlich. Also insofern gibt's nur ein Backgammon und man kann sich darauf verlassen, wenn man auf ein Turnier fährt, dass genau dieses Backgammon auch gespielt wird. Und so ein Turnier sieht halt so aus. Es gibt verschiedene Klassen, also bei großen Turnieren eine Anfängerklasse, dann eine Klasse für Fortgeschrittene und dann die offene Klasse. Also dieses, erstmal kann jeder in der höchsten Klasse spielen, auch wenn er sie Anfänger ist. Das ist keinem genommen, aber nur um die Starter natürlich zu schützen und erstmal zu motivieren, sollten die natürlich da erstmal anfangen, wo halt die Konkurrenz ungefähr ähnlich stark ist. Ne? Und so auf so einem großen Turnier wie so den German Open, die immer über Pfingsten stattfinden, da sind da schon über 200 Leute. Also ist jetzt nicht so klein auch.
Also schon eine Menge mehr Leute, als man zum Beispiel beim Tennis-Turnier findet.
Und das geht dann auch über mehrere Tage und alles.
Nun ist ja, ich meine, Backgammon ist ja in der gleichen Kategorie wie Schach oder Poker. Und du sagtest ja auch, da ist ein bisschen Glücksspiel mit drin und ein bisschen Strategiespiel. Also alles in einem, quasi ähnlich wie beim Schach oder Poker. Nun haben beide ja das Problem, dass da viel gewettet wird. Ist das bei euch auch so oder ist das bei euch überhaupt kein Problem?
Gewettet wird eigentlich, also jetzt war ja die Weltmeisterschaft, ich war ja vor einer Woche noch in Monte Carlo bei der WM und da gibt's dann Buchmacher. Aber das ist auch, glaube ich, das einzige Turnier, der dann irgendwelche Wetten annimmt. Also so gewettet wird nicht also man kann da jetzt nicht. Es gab mal, wurden mal Backgammon-Matches auf Eurosport, glaube ich, übertragen oder sowas. Und ich weiß nicht, ob da auch gewettet wurde, aber das ist eigentlich jetzt nicht so üblich.
Also nicht so wie beim Poker, wo wir noch nebenbei ein regelrechtes Wettwelt haben, die auf das Kartenspiel, was ja mit Wetten zu tun hat, auch noch wetten.
Nee, das ist eigentlich so beim Backgammon nicht so verbreitet.
Nun kenne ich aus der Zeit, wo ich viel Backgammon gespielt habe, in irgendwelchen Cafés, im Schichtdienst und so weiter, auch noch die Tatsache, dass es sind ja immer nur zwei Spieler, die spielen können. Wir hatten da manchmal so Regeln, weil wir können auch mit vier spielen, indem ihr euch immer bei jedem Würfel abwechselt. Und nun habe ich bei der Recherche gelesen, sowas Ähnliches gibt's auch in Wirklichkeit, sage ich
mal. Ja, natürlich, klar. Das nennt sich Chouette. Und das funktioniert ganz einfach. Da ist ein Spiel, sagen wir mal, wir spielen zu viert. Da ist ein Spieler in der Box und ein Spieler ist Captain und die anderen beiden gehören zum Team des Captains und ich bleibe so lange in der Box, bis ich verliere. Und dann muss ich mich hinten anstellen und der Captain, gegen den ich verliere, ist dann Box und spielt dann gegen alle. Und der spielt natürlich dann auch gegen drei Leute, also um den dreifachen Einsatz, gegen jeden Einzelnen, um ja, das habe ich ganz viel in New York gespielt. In den USA ist das sehr populär, Schwed. Ja, das ist eine ganz gängige Form, allerdings keine Turnierform. Im Turnier gibt es noch seit neuestem, oder nicht seit neuestem, aber das wird immer beliebter, ein Doppelturnier, also Beratungsdoppel. Das heißt, ich spiele mit einem Partner. Und wir unterhalten uns über unsere Entscheidungen und treffen unsere Entscheidungen zusammen und spielen gegen ein anderes Team. Das macht das dann natürlich kommunikativer und das macht eigentlich immer ziemlich viel Spaß und ist auch interessant, mal die Meinung von jemand anders zu hören.
Also so wie der Golfer und sein Caddy, so
Nee,
ungefähr.
nee, nee,
Nur
nee,
das.
das ist gleichberechtigt, da gibt es
Okay.
Gleichberechtigung. Also gut, ich jetzt, bei mir ist es dann mal manchmal so halb gleichberechtigt, weil ich spiele manchmal mit einem Schüler von mir zusammen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn wir uns da nicht einig sind, dass ich da versuche, mich durchzusetzen mit der Entscheidung.
Wie viel, ich meine, bei Schach und beim Poker ist ja eine ganze Menge des Spiels Mathematik. Das ist ja beim Backgammon auch so. Ist das mehr oder weniger als bei den beiden anderen Sportarten?
Ja, also bei Schach ist so ein bisschen ist ein bisschen anders, weil es ja kein Glücksspiel ist. Da verzweigt sich das nicht so. Also man kann Varianten berechnen, man kann eigentlich ziemlich tief in das Spiel gehen. Beim Backgammon weiß man ja nicht, was für Würfe kommen. Das heißt, das verzweigt sich so stark, dass die Rechenkapazität eines Menschen da ziemlich schnell aufhört. Also man kann gewisse Sachen konkret berechnen. Zum Beispiel, wenn man einen Stein freistehen lässt, sollte man wissen, zu wie viel Prozent der getroffen werden kann. Aber das sind dann wirklich nur die Basics, die man halt wirklich errechnen kann. Das meiste beim Backgammon läuft über Mustererkennung. Also gute Strukturen erkennen, schlechte Strukturen und zu wissen, wann man halt aggressiv spielen muss und wann passiv, das läuft alles sehr viel über Visualisierung. Also ich rechne manchmal konkret was aus, aber in erster Linie ist tatsächlich Visualisierung. Und Poker ist, würde ich sagen, ich habe ja auch professionell gepokert mal vor längerer Zeit, finde ich so das mathematische Spiel.
Es ist Backgammon so das Beste aus beiden Welten.
Finde ich schon. Backgammon, also bei Poker hat man nochmal den Unterschied, dass das ein Spiel mit unvollständiger Information ist. Und das ist dann sehr spieltheoretisch geprägt. Also im Backgammon kommt man mit Schulmathematik zurecht, beim Pokern, wenn man da irgendwas theoretisch bearbeiten will, da kommt auch schon mal eine Differentialgleichung oder sowas vor. Das ist
Da wird es schwieriger, das
halt, ja,
stimmt.
das wird etwas schwieriger.
Dann sagtest du halt schon, dass das Backgammon halt überall auf der Welt im Prinzip gespielt wird. Ein paar Millionen Leute. Und was ich bei der Recherche mitbekommen habe, dass die Popularität von Backgammon tatsächlich sehr, sehr, sehr wellenförmig ist. Also es ging ja mal bergauf. Da war das dann so dieses, wir treffen uns zum Backgammon spielen und ein Fläschchen Wein. Dann wieder gar nicht. Dann wieder, oh, wir machen das in der Kneipe oder in einem Café. Das war so meine Anfangszeit, 80er, 90er Jahre. Dann hat es wieder aufgehört und jetzt zieht halt, ja, der Computer die Leute ja, in das virtuelle Backgammon-Brett. Wie siehst du das denn? Ist dieser Computer tatsächlich der Weg in die Zukunft oder findest du das mit dem Brettchen besser?
Am Ende macht es mir mehr Spaß, auf einem wirklichen Brett mit einem echten Gegner zu spielen, aber das kann parallel laufen. Es gibt zum Beispiel auch eine Online-Weltmeisterschaft und also es gibt alles, was es live gibt, auch online und ich spiele beides und ich spiele auch beides gerne. Und online ist natürlich einfacher, weil man braucht nicht reisen und das hat alles seine Vorteile. Und ich glaube, das begünstigt sich beides. Also man hat halt diesen Influx von den Online-Spielern, die dann auch mal die Steine in die Hand nehmen wollen, und dann auch wieder Live-Spieler, die halt eben im Café spielen und dann sehen, oh, da gibt's ja auch Seiten, wo ich dann auch mal online spielen kann. Also das schließt sich nicht aus, sondern das hilft sich eigentlich beides, würde ich mal sagen. Ja, jeder, also das hängt dann auch an einzelnen Personen und Ereignissen. Also die erste Welle, das war so ein Prinz, Alexis Obolensky, glaube ich, Mitte der 60er, das war ein Backgammon-Fanatiker, der hat überhaupt das Turnier Backgammon erstmal ins Leben gerufen. Das war Mitte der 60er dann. Dann war Backgammon ein Spiel so fürs Jet-Set und Celebrities, also man sieht ganz viele alte Bilder, die Stones, die Backgammon spielen und so. Und dann ist das halt Mainstream geworden und irgendwie dann auch wieder eingeschlafen. Aber das sind ja auch so Sachen, da gibt's mal die Aerobics-Welle. Wer macht jetzt noch Aerobics und sowas? Ne?
Zum Glück keiner.
Und ja, durch das Online-Spiel, ich habe das Gefühl, das hat jetzt wieder einen Schub gekriegt. Auch ich war jetzt auf einem Turnier in Istanbul. Da waren 700 Leute, die das Turnier mitgespielt haben. Das größte Turnier aller Zeiten. Also da ist schon was im Kommen, aber eben nicht mehr so, dass es plötzlich total hip ist und sich jeder draufstürzt, sondern mehr so ein stetiger Prozess, dass es halt mehr wird, aber eben moderat. Es fehlt halt an Sponsoren oder an, ne, man muss auch irgendwie publik werden. Deutschland ist zweimal Weltmeister geworden. Ein Freund von mir, der wollte mal einen Artikel irgendwie an die Medien bringen und hat sich da so viel Mühe gemacht, dass es nie erschien. Das hat also keinen interessiert, dass Deutschland Backgammon-Weltmeister geworden ist. Und dann ist es halt natürlich schwierig. Also man braucht natürlich mediale Präsenz und anders geht's nicht, um das jetzt wirklich zu fördern.
Das Problem, was irgendwie jede Sportart hat, wenn ich jetzt anfangen will, Backgammon zu spielen, außer ich besorge mir ein Brett und ein paar Steine. Wie fange ich das denn am besten an? Oder ich gehe in die Kneipe?
Ja, in die Kneipe online gehen. Es gibt, es kostet ja kein Geld. Also da findet man auf alle Fälle erstmal Gegner. Das Problem ist ja erstmal Gleichgesinnte zu finden. Dann vielleicht auf die Seite des Deutschen Backgammon-Verbandes, wenn man Glück hat und aus einer Großstadt, in der Großstadt wohnt, dann gibt es eine gute Chance, dass da auch irgendwo ein Backgammon-Treff ist. Aber und wenn man dann guckt, es gibt zum Beispiel auch regionale Turniere. Also das sind dann Turniere einen Tag, einmal im Monat. Da kann man auch Anschluss finden. Und wenn man neu ist und wirklich Interesse hat, dann findet man eigentlich Leute, die einem da auch weiterhelfen. Aber die Seite des Verbandes ist vielleicht dann erstmal ein guter Start. Da sind die Regeln dann auch nochmal erklärt, die Turnierregeln und alles, was man auch so braucht.
Ja, die Verbandsseite findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas zum Thema Backgammon sagen?
Ja, also ausprobieren, sag ich. Also es macht viel Spaß, spielen. Wenn man ein bisschen spielt, dann ist wirklich, wird man schnell feststellen, das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Einfach mal ausprobieren und hoffentlich Gleichgesinnte finden. Also es ist ein schöner Zeitvertreib, würde ich mal sagen.
Ja, ich kann das nur unterschreiben. Also bei mir persönlich hat Backgammon für sehr viele schöne Abende gesorgt und für ein paar mehr graue Haare als schöne Abende. Aber es hat mich immer wieder fasziniert und bin auch der Meinung, mehr Cafés und Kneipen sollten Backgammon-Bretter da haben. Es hat nämlich immer Spaß gemacht, wenn man nicht mehr wusste, was man machen sollte, sich an ein Backgammon-Brett zu setzen und hat den Abend länger werden lassen, als eigentlich geplant war. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast oder du versucht hast, Backgammon ein bisschen aus der, ja, da gibt's ein Brett, das wird gespielt und das liegt bei Oma im Schrank-Ecke, rauszubringen und klarzumachen, dass es auch wirklich eine Sportart ist, ähnlich wie Schach oder Pokern. Danke.
Ja, gern geschehen. Ich danke auch, dass du mich in deinem Podcast hattest. Und ja, in dem Sinne, tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Hallo, da sind wir wieder und heute möchten wir über Backgammon reden. Und dazu habe ich mir eingeladen, Dirk Schiemann. Backgammon-Coach, Buchautor und Kapitän der deutschen Backgammon-Nationalmannschaft. Hallo.
Ja, hallo Patrick.
So, Backgammon. Also jeder kennt's, hat das irgendwo mal im Regal gefunden, in einem Schrank mit Spielen, Gesellschaftsspielen und so weiter. Aber was ist genau Backgammon?
Ja, Backgammon ist ein Strategiespiel mit Zufallselement. Das Zufallselement kennen wir ja alle, die Würfel. Da liegt doch schon das erste Problem bei Backgammon, weil jemand, der es in der Spielesammlung hat, kann es ja leicht mit sowas wie Mensch, ärger dich nicht verwechseln. Und man muss ja erstmal dahinter kommen. Also je mehr man sich damit befasst, desto mehr merkt man, wie tief man da gehen kann. Und es gibt tatsächlich eine Turnierszene. Es gibt Weltmeisterschaften, Nationalteam und auch ein paar professionelle Backgammon-Spieler, die damit ihr Lebensunterhalt verdienen, so wie ich.
Genau, deswegen bist du auch hier, weil wir wollten mal aus der Omas Spieleschrank-Ecke raus mit Backgammon und mal erklären, warum Backgammon durchaus ein Sport ist, genauso wie Schach und ähnliche Dinge oder Poker und so weiter. Deswegen, woher kommt denn überhaupt Backgammon?
Ja, Backgammon, also es gibt Vorläufer von Backgammon, die datieren so, ist alles älter als Schach, das datiert so vielleicht 5000 Jahre, gab es schon die ersten Spiele, die so ähnlich aussahen und ich glaube, die römischen Kaiser haben schon auf Steintafeln mit Zacken gespielt und tatsächlich, also es hat eine sehr lange Geschichte. Man weiß natürlich nicht genau, nach welchen Regeln damals gespielt wurde, also so diese modernen Backgammon-Regeln, da würde ich so 17. Jahrhundert ungefähr tippen. Also ich habe selber zum Beispiel im Prado in Madrid mal ein Backgammon-Board gesehen, und zwar auf einem Gemälde von Hieronymus Bosch, so 1500. Da waren dann das Board, also mit den Zacken, das kennt man, aber es waren drei Würfel darauf. Und es war natürlich in der Hölle gelandet, also in dem Teil des Bildes, weil, ne? Das ist ein anderes Problem. Der Ruf des Backgammons, weil da Würfel dabei sind, denken sich die Leute, da wird nur gezockt, Glücksspiel und so weiter. Da ist dann schnell die Assoziation da und das stimmt einfach nicht.
Genau. Ich meine, wenn es Glücksspiel wäre, würden wir es nicht auch alle bei Oma im Schrank finden. Also vielleicht schon, aber dann im Schrank im Keller. Aber jetzt, was genau ist denn? Also wie spielt man Backgammon? Es wird gewürfelt, es gibt ja Spielsteine, sonst wird es als Spiel nicht funktionieren wahrscheinlich. Und ein Spielbrett.
Genau. Es gibt 24 Felder, 15 Spielsteine und im Prinzip ist Backgammon ein Rennspiel. Das heißt, wer als erster alle seine Steine vom Board gespielt hat, also vom Brett, Der hat gewonnen, aber in der Phase davor, weil die Steine gegeneinander laufen, kommt es ganz natürlich zu Schlagabtäuschen. Es wird geschlagen, Steine werden zurückgesetzt, Steine werden blockiert. Also das ist die sogenannte Kontaktphase. Und da gibt's halt sehr viele strategische Entscheidungen zu fällen, insbesondere wie aggressiv spielt man, blockiere ich den Gegner oder versuche ich lieber wegzulaufen, und man muss ständig irgendwelche Risiken eingehen oder eben auch nicht, und das ist halt alles sehr dynamisch, und das macht das Ganze so schwierig.
Ja, das sieht man ja auch, oder wenn man mal Backgammon zumindest zugeguckt hat oder ein bisschen Erfahrung damit hat, sieht man halt, dass die eigenen Steine oder die Steine der beiden Teilnehmer auch über das gesamte Brett verteilt sind. Aber auf der einen Seite raus müssen, da gibt's einen kurzen und da gibt's einen langen Weg für den letzten Stein auf der anderen Seite. Und dann ist es halt tatsächlich wie ein Rennen. Da steht der eine, steht kurz vorm Ziel. Der geht als Erster raus, und dann gibt's einer, der steht in der letzten Reihe, der geht hoffentlich auch als Zweiter oder möglichst schnell raus.
Ja, oder aber er steht so weit hinten, dass die eine Seite zwar rausnimmt, aber dann noch geschlagen wird. Und dann hat auf einmal derjenige, der hoffnungslos verloren schien, die besseren Karten. Also das ist natürlich auch noch ein Reiz, dass es hin und her geht. Also dass man Spiele gewinnt, wo die Situation hoffnungslos erscheint und umgekehrt, was natürlich dann dementsprechend auch frustrierend ist und womit man erstmal mit umgehen können muss. Situationen, wo man sich wieder sichere Sieger fühlt, und dann gibt's die kalte Dusche.
Das ist auf jeden Fall spannend an und tatsächlich wie so ein Rennen, wo du plötzlich von der Pole Position einmal durchgereicht wirst oder umgekehrt. Plötzlich das Feld von der Pole
aus. Dann passiert ein Unfall sozusagen.
Genau. Wenn wir jetzt Backgammon spielen wollen, dann brauchen wir ein Backgammon-Brett. Beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, sind es ja tatsächlich zwei Bretter.
Zwei Bretter? Also, ja, es ist.
Also, man klappt das.
Ja, man quasi klappt auf. Das. Ja, gut, es ist. Das muss aber nicht sein. Also, die meisten. Das ist einfach nur handlicher zum Tragen, okay. Dass die meisten aufklappbar sind. Aber ja, man braucht ein Brett, und im Turnier-Backgammon gibt es noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Das ist der sogenannte Verdopplungswürfel. Das ist dann nochmal eine Komponente, die jetzt bei Omas Spielesammlung vielleicht fehlt, aber die einen ganz wichtigen Teil des Turnier-Backgammons ausmacht.
Ja, da kommen wir auch nachher drauf, habe ich mir aufgeschrieben.
Ah, okay, gut.
Weil ich will erstmal das mit Oma Backgammon erklären.
Ja, genau.
Also da hast du dieses Zackenfeld, das mit den schönen bunten Zacken drauf, was irgendwie auch ein bisschen stylisch, künstlerisch aussieht. Und da werden die Steine drauf verteilt. Wie werden die denn verteilt? Weil das ist neben dem Aufstellen von einem Schachbrett mein größtes Problem
beim Backgammon. Ja, okay. Das sind erstmal zwei Steine ganz hinten. Also die haben wirklich die ganzen 24 Felder zu laufen, bis sie zu Hause sind. Fünf Steine in der Mitte. Drei Steine, 8 Punkte entfernt vom Ziel. Also das ist dann so ein bisschen links von der Mitte des aufklappbaren Bretts. Und 5 Steine sind bereits im sogenannten Heimfeld. Also das Backgammon-Brett ist ja in so 4 Quadranten eingeteilt im Prinzip, durch diese Mitte begrenzt. Und 5 sind tatsächlich schon im Heimfeld, wo man alle Steine reinkriegen muss, bevor man sie denn rausnehmen kann. Abtragen nennt sich das in der Fachsprache.
Hm. So, dann legen wir jetzt irgendwie los. Irgendwie einigen wir uns darauf, wer loslegt, oder ist das auch irgendwie vorgeschrieben?
Das ist auch vorgeschrieben, und zwar normalerweise würfelt man mit 2 Würfeln. Allerdings beim ersten Wurf würfelt jeder nur mit einem Würfel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5 würfel und du eine 3, dann fange ich mit 5-3 an. Also der Anfänger wird sozusagen ausgewürfelt. Und die zweite Besonderheit ist noch der Pasch. Ein Pasch kann man 4 oder muss man, es ist ja immer Zugzwang im Backgammon, muss man 4-mal ziehen.
Also sind dann, ja, ein 6er Pasch sind dann 12 Augen quasi.
24, ne? Du darfst ja
24 4, 6, sogar.
4. Aber, und noch eine Regel, es kann auch sein, dass man überhaupt nicht ziehen kann, weil wenn man geschlagen wird, muss man zwingend als erstes wieder den geschlagenen Steil ins Spiel bringen. Und wenn man eine Zahl würfelt, wo die Punkte, wo man einsetzen muss, blockiert sind vom Gegner, also zwei oder mehr Steine auf einem Punkt, das ist ein Block, der blockiert mich, dann verfällt der Wurf. Also man muss seine Steine immer erstmal wieder ins Spiel bringen. Man kann nicht weiterspielen, solange man noch Steine auf der Bar hat, nennt sich das in der Fachsprache, also draußen. Die Bar ist halt diese, wenn man das aufklappt, das Brett, dann dieser Bereich in der Mitte, da stellt man die geschlagenen Steine drauf.
Und wenn ich spiele, spiele ich von links unten bis rechts unten?
Ja, du spielst erstmal von oben nach unten. Also, und über die Richtung muss man sich vorher einigen. Also entweder spielst du von rechts, dann gegen den Uhrzeigersinn, oder von links oben, dann eben mit dem Uhrzeigersinn. Und dein Gegner läuft in die Gegenrichtung.
Okay, und wenn ich dann einen Stein verloren habe, in die Mitte auf die Bar, wo fängt ihr dann wieder an, wo wir vorhin uns geeinigt haben, dass wir anfangen?
Ja, okay, genau, oder wo dein Anfang ist, wo deine...
Also wenn wir uns jetzt den Uhrzeigersinn geeinigt haben...
Ja, ich spiele jetzt im Uhrzeigersinn.
Dann... Und dann würfel ich eine 1, aber du stehst mit bis versammelter Mannschaft links unten, wird es für mich schwierig reinzukommen.
Ja, oder sagen wir mal, direkt am Anfang des Spiels schlage ich dich und der Sechserpunkt, also 6 vom Ziel, ist von Hause aus mit 5 Steinen besetzt. So, jetzt schlage ich dich und du stehst auf der Bar und würfelst ein paar Schecks. Eigentlich ein sehr, sehr guter Wurf am Anfang, weil sehr gut im Rennen und damit kann man schöne Punkte bauen und alles, aber der verfällt dann einfach. Das ist dann der schlechteste, der war dann...
Für einen Eimer,
genau, fürs Klo. Ist dann immer besonders schön, wenn das direkt am Anfang passiert.
Sehr frustrierend, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, in dem man am liebsten sofort wieder aufhört. Schlagen. Ist das wie beim Schach, wenn da schon einer auf dem Feld steht, wo ich möchte? Dann kann ich den rauskriegen, also auf die Bar stellen? Oder,
genau. Wenn ein einzelner Stein, 2 Steine oder mehr sind der Block, das ist dann das Stoppschild. Ein einzelner Stein kann geschlagen werden, wenn die Zahl halt eben passt.
Also 1 gegen 1 geht, 1 gegen x geht wieder nicht mehr.
Ja, genau. Dann ist man blockiert.
Damit ist das Spiel tatsächlich genauso einfach, wie ich gedacht habe, dass es einfach ist. Und hört sich nach einer Menge Spaß an mit sehr viel mathematisch-logischen Ansätzen plus halt Würfeln. Glück vom Würfeln. Jetzt hast du schon mal den Doppelwürfel erwähnt. Den benutzt ihr Turnierspieler ja. Der sieht ein bisschen komisch aus, weil die Zahlen habe ich auf Würfeln selten gesehen, die da draufstehen. Was hat es mit dem Aufsicht?
Ja, erstmal wird der Verdopplungswürfel nicht gewürfelt, sondern gedreht. Das musst du dir so vorstellen. Wir spielen jetzt ein Turniermatch. Das geht dann auf eine bestimmte Punktzahl. Sagen wir mal 15 Punkte. Das ist so ein übliches Turniermatch auf einem großen Turnier. So, wenn wir das Spiel anfangen, liegt der Verdopplungswürfel in der Mitte oder auf der 64. Das heißt einfach 1. Der Spielwert ist 1. So, immer bevor ich dran bin mit Würfeln, habe ich die Option, den Spielwert zu verdoppeln. Das mache ich natürlich nur, wenn ich denke, dass ich einen Vorteil in der Stellung habe. Warum sollte ich den Spielwert mit einem Nachteil erhöhen? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber ich habe das Recht, das vor jedem Wurf zu machen. Und jetzt sagen wir mal, jetzt kommt es dazu, ich verdoppel den Spielwert und möchte, dass das Spiel zweifach weitergeht. Also das ist dann der Doppler auf 2. Dann kann der Gegner entscheiden, okay, ich nehme das Doppel an, das ist sogenanntes Take, also die Fachsprache ist, das ist alles Englisch eigentlich, also die Annahme oder das Take und dann wird einfach weitergespielt, nur der Verdopplungswürfel liegt dann auf 2 bei meinem Gegner und der Spielwert ist 2. Wenn das Spiel dann zu Ende geht, ich gewinne das, gewinne ich 2 Punkte. Es kann aber auch sein, dass sich die Partie dreht oder sagen wir mal, mein Gegner hat das Recht, jetzt hat er den Würfel auf 2, jederzeit den Spielwert wieder zu verdoppeln vor seinem Wurf. Wird er natürlich nur machen, wenn sich die Partie gedreht hat durch ein paar glückliche Würfe. Und dann geht's genauso weiter. Er kann dann sagen vor dem Wurf so, ich verdoppel auf 4, dann habe ich wieder die Möglichkeit aufzugeben und 2 Punkte aufzugeben, weil der Spielwert ja schon 2 war, oder zu akzeptieren und dann ist der Spielwert 4. Also wer dann gewinnt, gewinnt nicht 1, 2, sondern 4 Punkte.
Also sozusagen eine Wette auf den eigenen Sieg oder die eigene
Niederlage. Ja, genau. Und das, da gibt's halt sehr viel Theorie zu. Das ist eigentlich fast die schwierigste Komponente am Backgammon. Also ich habe da ein ganz dickes Buch drüber geschrieben und für mich ist das teilweise immer noch super schwierig, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine wichtige Regel muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Wenn man selber alle Steine vom Brett hat, also das Spiel gewonnen hat und der Gegner noch keinen einzigen Stein rausgenommen hat, dann gewinnt man einen Gammon, heißt das. Das heißt, das verdoppelt den Spielwert auch nochmal. Ein Gammon gewinnt 2 Punkte oder zweimal den Stand des Verdopplungswürfels. Also das kann dann...
Also maximal 128.
Es kommt drauf an, wo der Verdopplungswürfel auf 4 steht und ich gewinne ein Gammon, dann gewinne ich 8 Punkte in dem einen Spiel. Ne? Das, oder wenn er auf 1 steht, dann eben nur 2 Punkte.
Okay.
Aber es verdoppelt nochmal den Spielwert.
Jetzt haben wir geklärt, wie Backgammon ungefähr gespielt wird, woher es kommt und so weiter. Nach einer kleinen Pause, wenn wir wieder zurückkommen, dann reden wir mal darüber, wie Backgammon überhaupt professioneller gespielt wird, sozusagen. Bis gleich.
Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
Denn am Ende ist es einfach nur Sport.